Schönen Tag all zusammen. Wie fühlt es sich an, der Erste bei etwas zu sein? Oder die erste Gelegenheit zu haben, etwas ganz Besonderes zu erhalten? Die Wichtigkeit dessen, was es bedeutet, Erstlingsfrüchte zu sein, ist etwas, was wir berücksichtigen müssen, da wir in diesem Zeitalter von Gott aus dieser Welt berufen wurden, aus einer Welt, die von Satan regiert wird, und nur die wenigen, die Gott berufen hat, können diese Tatsache verstehen. Und aus diesem Grund haben wir die erste Gelegenheit, es zu schaffen, ein Teil seines Reiches zu werden. Das Pfingstfest geht genau auf dieses Thema ein und ich möchte genau diesen Aspekt ansprechen und mit mehreren Beispielen erläutern, was es bedeutet, die Ersten zu sein. Dies werde ich auf verschiedene Weise erklären und auf die positiven und negativen Folgen hinweisen. Wenn jemand jemals in der Schule, in einer Liga oder beruflich einen Leistungssport betrieben hat, dann hat er bestimmt die Entschlossenheit besessen, der Beste sein zu wollen, den Wunsch empfunden, gewinnen zu wollen. Wenn es um Profisportler geht, wird immer sehr deutlich, was das wichtigste Ziel für diese ist, wenn sie interviewt werden. Es geht nicht um die Millionen von Euros, die sie für das Spielen ihres Sports erhalten, sondern um ihren Willen, eine Meisterschaft zu gewinnen, den ersten Platz zu belegen, die Besten zu sein. Nicht immer der Fall, aber meistens ist es so. Wenn man an einem Rennen teilnimmt und sich darauf konzentriert, ist es nicht nur wichtig, das Rennen zu beenden, sondern es ist auch vorteilhaft, das Rennen zu gewinnen, den ersten Preis, den man anstrebt, zu belegen. Der dritte Platz ist okay, der zweite Platz sehr gut, aber der erste Platz ist natürlich der Begehrteste. Es ist auch der beachtlichste, besonders wenn man auf dem höchsten Block zwischen dem zweiten und dritten Platz steht und das unterscheidbare Farbband oder eine Goldmedaille erhält, die Errungenschaft, die man fühlt, nachdem man siegreich ist. Als Champion bezeichnet zu werden, ist viel reizvoller, als Zweitplatzierter bezeichnet zu werden. Wir sollten den gleichen Wunsch haben, wenn es um unser geistliches Leben geht. Wonach streben wir? Was ist der Preis, den wir erreichen wollen? 1. Korinther 9, Verse 24 bis 27. Berühmte Stelle. 1. Korinther 9, angefangen Vers 24. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. 25. Jeder aber, der kämpft, enthält sich alle Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einen, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Wir laufen, um ihn zu erlangen, um all unsere Anstrengungen darauf zu konzentrieren. Paulus war so eine Person, der genau das tat, der das Rennen als Sieger beendete in 2. Timotheus 4 und Vers 7. 2. Timotheus 4, in Vers 7, er sagt hier, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und sein Preis dafür wird in Vers 8 erklärt. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Prahlt er hier mit seinen Leistungen und dem Preis, den er erhalten wird? Er war sich seines Sieges absolut sicher. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Für Paulus war es wichtig, das Rennen tatsächlich zu beenden. Alles, was er bis zu diesem Zeitpunkt getan hatte, war seine Ausbildung. Er wurde kontinuierlich ausgebildet und die Ausbildung zahlte sich aus. Es ist genauso, wenn wir an einem Wettkampf teilnehmen und das intensive Training, das wir durchlaufen, ist von entscheidender Bedeutung. Auch Naturaltalente bedürfen eine Ausbildung. Was passiert nun normalerweise, wenn wir unsere Talente für eine Weile nicht mehr einsetzen? Wir vergessen sie. Sie rosten ein und wir müssen uns umschulen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und das gilt für alles in unserem Leben, sogar in geistlicher Hinsicht. Wenn wir der Beste in einer Sache sein wollen, macht Übung den Meister. Wir müssen auch den Glauben in uns selbst haben, den wir nötig haben, wenn wir den Wettlauf fortsetzen wollen. Hebräer 12, Verse 1 und 2. Hebräer 12 und Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können. Besser übersetzt, der um der Freude willen, die von ihm lag. Von Luther 2009. Und dann weiter, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Laufen wir das Rennen des Glaubens? Was erwartet Christus von uns? Die Freude und Vorfreude für uns besteht darin, es in das Königreich zu schaffen. Das ist unser Ziel. Das ist das Rennen, das wir heute laufen, das wir weiterhin laufen. Wir suchen nach dem ersten Platz und wir haben im Moment einen Vorteil, da wir die erste Gelegenheit haben, weil wir in der heutigen Zeit die Erstlinge sind. Es gibt bestimmte Anforderungen, denen wir entsprechen müssen, damit wir für diesen ersten Platz als würdig erachtet werden können. Was ist oder sollte das Wichtigste in unserem Leben sein? Matthäus 6, Vers 33 hat die Antwort. Matthäus 6, Vers 33. Entschuldigung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles besser hinzugefügt werden. Elberfelder Bibel übersetzt das besser. Die Dinge, die uns hinzugefügt werden, sind unvorstellbar. Wir können sie einfach nicht begreifen. Wir haben bereits all die erstaunlichen Dinge gehört und erlebt, die in unserem Leben passiert sind, die wir nie für möglich gehalten hätten. Aber Gott, durch unseren Glauben an ihn und durch unsere richtigen Entscheidungen, hat alles so geplant. Vielleicht erkennen wir in einem bestimmten Moment, wenn etwas nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, dass Gott die ganze Zeit einen besseren Plan im Sinn hatte. Es ist nur ein weiterer Test, den wir durchlaufen, der unsere Reaktion herausfordert. Dass Gott uns zur Wahrheit ruft, ist an sich schon unglaublich. Das ist etwas, was uns die Welt nicht bieten kann. Und es gibt eine Verantwortung, die die Kirche der ganzen Welt gegenüber tragen muss. In Markus 13, Vers 10. Markus 13, Vers 10 lesen wir, und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Wurden einigen von uns in unserer Generation nicht so mit der Wahrheit bekannt gemacht, vielleicht schon damals in den Tagen der Weltweiten Kirche Gottes unter Herbert Armstrong, als er der Welt das Evangelium predigte? Oder hat Gott nicht vielen von denen, die diese Predigten gehört haben, die die Kirche durch unsere Videoprogramme entdeckt haben oder die neu im Glauben sind, die Augen für dieses Verständnis geöffnet, um etwas in ihrem Leben zu bessern, zu ändern, um aus der Welt herauszukommen, die uns kein ewiges Heil bringt? Und hier sind wir. Wir machen weiter, indem wir tun, was uns befohlen wird. Neben dieser Verantwortung, die die Kirche hat, der Welt ein Vorbild zu sein, haben wir selbst in der Kirche auch untereinander Verantwortung. Die Bibel sagt uns auf so viele verschiedene Weisen, wenn wir uns in bestimmten Situationen befinden, dass das Erste, was wir tun sollten, ist Frieden zu stiften. Matthäus 5, Verse 23 und 24. Matthäus 5, Vers 23. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Wir sollten nicht urteilen, sondern wir sollen zuerst unsere eigenen Probleme erkennen. Weiter Matthäus Kapitel 7, Verse 1 bis 5. Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, besser nach welchem Recht ihr richtet, von Luther 84, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Vers 3, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und sehe, ein Balken ist in deinem Auge. Vers 5, du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Das ist es, was wir zuerst tun müssen, uns zu versöhnen, Groll zu hegen, indem wir Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, nicht loslassen, wird uns mit der Zeit zerstören, wenn wir uns nicht darum kümmern. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass alles, was wir tun, wie wir unser Leben leben, wie wir Gott gehorchen müssen und warum wir seine Gebote halten, warum wir überhaupt auserwählt wurden, deshalb geschehen sollte, weil wir ihn lieben. Aber Wir haben ihn nicht zuerst geliebt, wie Herr Norbert Lincoln in der letzten Predigt ausgeführt hat. Und was lesen wir in 1. Johannes 4, angefangen Vers 7? Lesen bis Vers 19, 1. Johannes 4, angefangen Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott besser gezeugt, wie die Zürcher Bibel es richtig übersetzt, und kennt Gott. Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater der Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Vers 15. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist besser die Liebe, wie Luther 84 es richtig übersetzt. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott in ihm. Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns besser vollkommen, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts, oder besser übersetzt Luther 84, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in diese Welt. Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Und Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir verdanken ihm unser Leben. Und wie viel dankbarer können wir sein und was für ein besonderes Geschenk ist es, dass er uns zuerst ausgewählt hat. Alles, was wir haben, verdanken wir ihm. Und hat er uns nicht alles gegeben, was wir brauchen? Nicht das, was wir wollen, das ist nur ein Bonus, sondern alles, was wir gemäß seines Planes brauchen. Nun müssen wir bedenken, dass es nicht immer nur darum geht, die Nummer eins zu sein, der Erste zu sein. Es muss ein Gleichgewicht herrschen und ein richtiger Ansatz muss berücksichtigt werden. Wir wollen nicht hochmütig sein, uns auf den Sockel des ersten Platzes stellen und alle wissen lassen, dass wir die Beste sind und dass wir besser sind als alle anderen. Nein, so sollten wir uns nicht darstellen. Die Bibel spricht von denen, die den Wunsch haben, die Ersten zu sein, aber aus den falschen Motiven. Denken Sie daran, welche anderen Verantwortungen wir durch das Führen eines gottgefälligen Lebens erlangt haben. Wir sollen einander dienen, wie wir in Matthäus 20, Verse 20 bis 28 lesen. Matthäus 20, angefangen Vers 20. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel von ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Vers 22. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Vers 24. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Vers 26. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als, besser übersetzt, zu einer Erlösung. Luther 84, für viele. Es gibt viele in der Kirche, die im Laufe der Jahre alles, was sie kannten, weggeworfen haben, um zurück in die Welt zu gehen. Alles, was sie anfangs wussten, wurde wieder vergessen. Und die Bibel warnt uns davor in Offenbarung 2, Verse 2 bis 5. Offenbarung 2, angefangen Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe, besser übersetzt, verlässt. Vers 5. Denke nun daran, als welche Höhe, wovon du abgefallen bist. Luther 84. Und richtig übersetzt, bereue, nicht tu Büße, aber bereue und tu dich ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du besser nicht bereust. Die Zeit wird kommen, wenn Christus zurückkehrt und sie ihn anflehen werden, dass ihr Leben gerettet wird, und wir wissen, was er als Antwort sagen wird. Wir lesen auch in Matthäus 19, Vers 30 und auch in Kapitel 20, Vers 16, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wir hielten von wenigen Tagen unsere jährliche Kirchenkonferenz hier in Kalifornien, bei der wir über das Thema sprachen, was es bedeutet, berufen und auserwählt zu sein, da dies ein verwirrendes Thema war. Und wir haben besprochen, wie man die Bedeutung dieses Themas richtig versteht. In unserer Broschüre gibt es eine Vorherbestimmung. Zitieren wir Folgendes auf den Seiten 62 bis 65 mit dem Titel Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Was bedeutet das? Die Bibel lehrt, dass Gott in der heutigen Zeit nur sehr wenige zum Heil beruft. Diejenigen, die auf ihre Berufung reagieren und sich bekehren, werden als Erstlinge oder Erstfrüchte bezeichnet. Manche versuchen, das biblische Konzept der Vorherbestimmung, so wie es in dieser Broschüre erklärt wird, zu widerlegen, indem sie behaupten, dass Gott nicht im Voraus weiß, wenn er berufen und erwählen wird. Stattdessen behaupten sie, dass Gott viele aufgrund ihres früheren Verhaltens in diesem Leben beruft und dass er dann entscheidet, jene auszuwählen oder anzunehmen, die auf ihre Berufung reagieren, während er diejenigen zurückweist, die ihre Berufung ablehnen. Diejenigen jedoch, die heute wahrhaft berufen sind, waren Gott vorher bekannt und Gott hat sie zuvor vorherbestimmt, in diesem Leben berufen zu werden. Sie wurden auserwählt, bevor sie richtig oder falsch gehandelt hatten. Das heißt, sie wurden nicht aufgrund ihrer Werke berufen. Das lesen wir in 2. Timotheus, Kapitel 1, Verse 8 und 9. 2. Timotheus 1, angefangen Vers 8. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meine, der ich sein Gefangene bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jene, die wahrhaft berufen sind, sind auch auserwählt und treu oder gläubig. Offenbarung 17 und Vers 14. Offenbarung 17, Vers 14. Die werden gegen das Lamm kämpfen, und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Die Bibel lehrt keineswegs, dass Gott heute zwar viele zum Heil beruft, die meisten jedoch ihre Berufung ausschlagen und nur einige wenige darauf reagieren und zu Auserwählten und Gläubigen werden. Wenn das wahr wäre, dann hätten diejenigen, die ihre geistliche Berufung zum ewigen Heil abgelehnt haben, die unvergebare Sünde begangen. Und das ist ganz eindeutig verkehrt. Heute beruft und erwählt Gott nur wenige. 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 26 bis 29. 1. Korinther 1, Vers 26. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schande mache. Was stark ist und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Und wenn er sie zur wahren Bekehrung leitet, dann werden sie ihm zum größten Teil treu bleiben. Obwohl es möglich ist, dass einige, die wahrhaftig zum Heil berufen sind, die unvergebare Sünde begehen. Es ist selbstverständlich richtig, dass der Erwählungsprozess Gottes mit der Manifestation unserer Berufung beginnt, jedoch endet er keineswegs damit. Diejenigen, die von Gott berufen sind und deren Namen in Gottes Buch des Lebens geschrieben stehen, sind Gottes auserwähltes Geschlecht oder Volk. Lesen wir 1. Petrus 2, Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Sie sind die Auserwählten. Matthäus 24, Vers 24. Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Vers 31. Und er wird seine Engel senden mit heiligen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wir lesen in Epheser 1, Verse 3 bis 5 in der Schlachterbibel, dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Wir lesen ebenfalls in 2. Thessaloniker 2, Verse 13 und 14 in der Elberfelder Bibel. Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wenn die Bibel von der Vorherbestimmung derer spricht, die in der heutigen Zeit wahrhaftig zum Heil berufen sind, so umfasst dies ebenfalls das Konzept, dass diese Menschen dazu ausersehen sind, zu den Auserwählten gezählt zu werden. Und Christus sagt in Johannes 15, Verse 16 und 19, durch die neue Genfer Übersetzung 2011, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Gott beruft uns in sein eigenes Reich und zu seiner Herrlichkeit. Es wird uns auch gesagt, treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. 1. Thessaloniker 5, Vers 24 aus der Schlachterbibel. Und wir sind Berufene Jesu Christi, die berufenen Heiligen. Judas 1 nennt uns die Berufenen, die durch Gott, den Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind, wie es in der Schlachterbibel erklärt. Und in Hebräer 3, Vers 1 werden wir als heilige Brüder Teilhaber der himmlischen Berufung aus der Elberfelder Bibel bezeichnet. Und in 2. Petrus 1, Vers 10 werden die wahren Jünger Gottes ermahnt, ihre Berufung und Erwählung festzumachen. Gleichzeitig lesen wir in Markus 13, Vers 20 von der bevorstehenden großen Trübsal. Ich zitiere: Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Und das war aus der Mengebibel. Wir sehen also, dass diejenigen, die wirklich zum Heil berufen sind, auch als Erwählte oder Auserwählte bezeichnet werden. Was aber meinte Christus, als er sagte, dass viele berufen, aber wenige auserwählt sind? Vergleichen Sie wieder Matthäus 22, Vers 14 sowie Matthäus 20, Vers 16. In der Luther 84 wird die Aussage, Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, in einem Nachsatz kleingedruckt wiedergegeben. Die revidierte Lutherbibel 2017 hat ihn gar nicht, aber die neue Lutherbibel 2009, die Schlachterbibel, die Elberfelder-Bibel und die Mengebibel haben ihn alle im Haupttext, wo er auch hingehört. Wie jede Wortanalyse zeigen wird und wie wir in dieser Broschüre erklären, verwendet die Bibel das Wort berufen auf viele verschiedene Arten. Einige wurden von Gott zu einem bestimmten Zweck berufen, nicht jedoch zum Heil. In Matthäus 22, Vers 14 zum Beispiel hat das Konzept berufen zu sein, die Bedeutung zur Hochzeit als Gäste eingeladen zu sein, Vers 3. Allerdings beschränkt sich das Gleichnis weder auf die zum ewigen Heil Berufenen, noch bezeichnet es die zur Hochzeit eingeladene als die Braut oder die Frau des Lammes. Vielmehr waren die eingeladenen Gäste. Und diese Gäste, die in den Versen 3 bis 8 erwähnt werden, scheinen das alttestamentliche Israel zu beschreiben. Die leiblichen Nachkommen Abrahams sowie die religiösen Führer zur Zeit des ersten Kommens Christi. Wir müssen begreifen, dass dem alttestamentlichen Israel das ewige Heil niemals angeboten wurde. Dennoch sagt die Bibel, dass sie alle zur Hochzeit berufen wurden. Allerdings nicht in dem Sinne, dass sie zum ewigen Heil berufen wurden, sondern lediglich als Gäste. Sie waren dazu berufen, auf einer physischen Ebene eine Beziehung zu Gott zu haben, jedoch lehnten sie sogar diese Art von Beziehung ab. Vergleichen Sie Matthäus 21, Verse 33 bis 46. Insbesondere die Verse 43 und 45, die verdeutlichen, dass Christus von den Pharisäen und Hohenpriestern sprach. Das lesen wir jetzt in Matthäus 21, Vers 33 zum Anfang. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Vers 34. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knecht zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte empfingen. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte. Den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten mit ihnen dasselbe. Vers 37. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe an uns bringen. 39. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Vers 41. Sie sprachen zu ihm, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und er ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, Vers 43, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, er wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermahlen. Vers 45, und als die Hohenpriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Lukas 13, Vers 34 offenbart, dass Christus die Kinder Jerusalems oftmals versammeln wollte, jedoch waren sie nicht gewillt, diese physische Berufung anzunehmen, sondern sie zogen es vor, die Propheten zu töten und diejenigen zu steinigen, die zu ihnen gesandt wurden. Bitte beachten Sie ebenfalls Matthäus 8, Vers 11 und 12. Matthäus 8, angefangen Vers 11, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und besser Zähne knirschen, so die Elberfelder Bibel. Christus wendet sich hier an die Pharisäer und Hohenpriester und nennt sie die Kinder des Reichs. Aber sie waren nie zum Heil berufen. Die Tatsache, dass sie in die Finsternis hinausgestoßen werden, bedeutet keineswegs, dass sie die unvergebbare Sünde begangen haben. Es bedeutet jedoch, dass sie bei der ersten Wiederkunft Christi nicht in das Reich Gottes eingehen werden. Vergleichen Sie auch die Parallelstelle in Lukas 13, Vers 28 bis 30. Was zeigt oder die zeigt, dass sie, die dachten, sie würden die Ersten im Reich sein, tatsächlich die Letzten sein werden. Lukas 13 und Vers 28. Da wird sein Heulen und Zähne klappern, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten, von Westen, von Norden, von Süden, die zum Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Vers 30, und sehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein und sind Erste, die werden die Letzten sein. Ihre Chance, sich zu einem späteren Zeitpunkt zu qualifizieren, werden Sie, wie in dieser Broschüre besprochen, noch erhalten. Dies zeigt uns, dass viele entschließlich die modernen Häuser Israels und Judas zu einer physischen Beziehung mit Gott berufen sind. Jedoch sind heute nur wenige dazu auserwählt, eine geistliche Beziehung mit Gott zu haben, die zum ewigen Leben führt. Der Zusammenhang der Worte Christi in Matthäus 20, Vers 16 zuvor erwähnt, dass viele berufen, aber weniger auserwählt sind, bezieht sich auf unterschiedliche Funktionen und Ämter in der Kirche und Potenzial im Reich Gottes. Während alle bekehrten Christen von Gott zum Heil berufen wurden, besitzt doch nicht jeder in der Kirche das gleiche Amt oder die gleiche Funktion. Einige sind dazu auserwählt, bestimmte Funktionen zu übernehmen. Manche sind dazu auserwählt, Apostel, Evangelisten, Pastöre, Älteste oder Diakone zu sein, während andere nicht zu solchen Funktionen bestimmt sind. Auch was die Zukunft betrifft, könnten einige, die erst wenige Jahre vor ihrem Tod berufen auserwählt wurden, eine höhere Position im Reich Gottes haben als andere, die in der Kirche aufgewachsen sind und ihr ganzes Leben lang in der Gemeinschaft der Gläubigen verbracht werden oder haben. Nichts von allem und alledem schmälert die Wahrheit, dass Gott diejenigen vorherbestimmt hat, die er in diese Welt oder diese Zeit wahrhaftig zum Heil beruft. Im Gleichnis von dem Sämen in Matthäus 13, Vers 18 bis 23 werden vier Arten von Menschen erwähnt, die alle das Wort Gottes hören. Aber nur eine Person nimmt das Wort an und bringt Frucht, wie es in Vers 23 erklärt, während die anderen drei aufgeben und abfallen. Bedeutet das, dass sie alle wirklich von Gott zum Heil berufen worden waren? Und bedeutet es, dass Gott überrascht war, als die ersten drei abfielen, obwohl er sie doch dazu vorherbestimmt hatte, in diese Zeit berufen zu werden? Wohl kaum. Gott wusste sehr wohl, dass nur die vierte Person auf seine Berufung reagieren und ihr folgen würde. Denn Gott kennt die Herzen und Gedanken der Menschen. Nur die vierte Person war dazu vorherbestimmt, in diesem Leben berufen und auserwählt zu werden. Wenn Gott vorherbestimmt hat, jemanden in diesem Leben wahrhaftig zum ewigen Heil zu berufen, dann hat er diese Person auch vorherbestimmt, auserwählt zu werden, in der Erwartung, dass sie treu und fest bleiben wird. Viele, die denken mögen, dass sie von Gott zum Heil berufen seien, sind in Wirklichkeit gar nicht berufen. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Und Vers 23, was sagt Christus? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Und dann in Matthäus 15, Vers 13, sagt er weiter, er antwortet und sprach, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Zitat Ende von die Broschüre. Wiederum sagt Christus an jenem Tag, dass die Letzten die Ersten sein werden und die Ersten die Letzten. Nach den Maßstäben der Welt sind wir in den Augen mächtiger Männer, Politiker, der Reichen, der sogenannten Intelligenten, wir sind die Letzten. Aber gemäß Gott, den er erwählt hat, die Schwachen und die Niedrigen sind wir die Ersten. Diejenigen, die von Gottes Wort gehört haben und irgendeine Art von Verständnis hatten, die in der Gemeinde waren, aber dann gegangen sind und zurück in die Welt gegangen sind, haben alles weggeworfen. Wir hoffen, um ihretwillen, dass sie nicht von Gott berufen wurden, sondern in der zweiten Auferstehung eine zweite Chance haben, auf seinen Ruf nach Erlösung zu antworten. Denn sonst würden sie, die zu den Erstlingen gehörten, in der Tat zu den Letzten, den Allerletzten, gehören. Sie würden erst in der dritten Auferstehung hochkommen, um im feurigen Feuer verbrannt zu werden. Diejenigen von uns, die bis zum Ende ausharren werden, die jetzt wirklich von Gott berufen sind, die wenigen, die wir sind, haben die erste Chance erhalten, es zu schaffen. Wenn wir als würdig gelten wollen, sollten wir besser sicherstellen, dass das, was wir tun, richtig ist. Wir müssen jetzt bereit sein, da wir nicht wissen, wann Christus wiederkommen wird. Also müssen diejenigen, die in der heutigen Zeit berufen sind, sicherstellen, dass sie für würdig erachtet werden, Teil der ersten Auferstehung zu sein. Wie wir in Offenbarung 20, Verse 5 und 6 lesen. Offenbarung Kapitel 20, Vers 5. Die anderen Toten aber wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist der erste Auferstehung. Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und zum Schluss, 1. Thessaloniker 4, Vers 16. 1. Thessaloniker 4, Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und besser übersetzt Luther 84, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Können wir sehen, wie wichtig es ist, mit der richtigen Einstellung die Ersten zu sein? Und worauf wir uns freuen müssen? Warum also sollten wir das gefährden wollen, indem wir das Geschenk wegwerfen, das Gott uns gegeben hat, als würdig erachtet zu werden, die Ersten zu sein?